würdest du Gott beschreiben? Haut einfach mal ein paar Worte hier raus. Wie würdest du Gott beschreiben? Ein Wort in drei Wörtern. Mächtig. Vater. Jesus. Ewig. Sind einige gute Worte dabei. Wer würde von sich denn behaupten, dass er Gott komplett vollendend beschreiben kann? Hand hoch. Ist doch ganz schön schwierig, oder? Wir haben gute Eigenschaften. Wir können Gott so ein Stück weit greifen und vor allem auch erleben in unserem Alltag. Aber sein Wesen so in Gänze zu erfassen, ist echt schwierig. Gut, dass wir dafür die Bibel haben, die uns von Gott erzählt. Die Bibel ist eine Sammlung von vielen antiken und israelitischen Schriftrollen. Damals hatte man noch keine Bücher, sondern man hatte wirklich Schriftrollen. Und zusammen erzählen sie eine einheitliche Geschichte, die Gott uns vorstellt, indem sie beschreiben, was Menschen mit Gott in ihrem Leben erlebt haben. Und wenn wir die zweite dieser Schriftrollen angucken, das nennt sich Exodus oder wir nennen es auch das zweite Buch Mose, dann finden wir zwei wichtige Sätze, wie Gott ist. Die sind sogar so wichtig, dass wir in der gesamten Bibel, ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht, das mehr als 20 Mal zitiert finden. Das ist eine ganze Menge. Es scheint also sehr wichtig zu sein, wenn dieses immer wieder zitiert worden wird, diese Eigenschaften Gottes, diese Beschreibung Gottes. Also gucken wir uns diese Beschreibung genauer an. Exodus 34, Verse 6 bis 7. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Man kann gut verstehen, warum diese Beschreibung so oft wiederholt wird, oder? Diese Eigenschaften von Gott sind wirklich schön zu hören, wohltuend zu hören. Aber dieses Zitat, diese Aussage, diese Beschreibung Gottes geht noch weiter. Der Gnade über tausende Generationen hin erweist, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Okay, Moment. Der letzte Abschnitt scheint fast wie so eine Kehrtwende zu sein. Zuerst sprechen wir über Gottes Liebe und Gnade und plötzlich geht es um das Gericht unserer Enkel. Ist Gott nun gnädig oder auf Rache aus? Hier scheint es irgendwie so eine gewisse Spannung zu geben, die wir spüren, wenn wir diesen Text lesen. Gute Frage. Schauen wir uns diese Wörter, diese Beschreibung im etwas größeren Zusammenhang an. Dafür blättern wir zurück an eine der wichtigen Stellen in Genesis, also dem ersten Buch Mose, der ersten Schriftrolle der Bibel. Dort erwählt Gott von vielen Nationen eine Familie, die Israeliten. Und er verspricht, dass er die ganze Welt irgendwie durch diese Familie, durch die Nachkommen Abrahams retten wird. Und am Ende von Genesis findet sich diese Familie wieder in Ägypten. Dann beginnt das zweite Buch Mose, also Exodus. Das besteht aus zwei großen Abschnitten, ja Sinnabschnitten. Im ersten Abschnitt wird das Volk gerettet von Gott und rausgeführt aus der Sklaverei in Ägypten. Und im zweiten Abschnitt führt Gott sie an einen Berg, den Berg Sinai, wo sie für ein Jahr an diesem Berg, am Fuß des Berges, ihre Zelte aufschlagen. Und Gott lädt sie an diesem Berg, an diesem besonderen Ort, ein in eine Partnerschaft, in einen sogenannten Bund, damit sie durch seine Werte und sein Wesen geformt und geprägt werden. Und damit sie dann Gott repräsentieren können vor allen anderen Völkern. Dieser ganze Abschnitt in Exodus am Berg Sinai kann man wiederum in vier verschiedene literarische Einheiten einteilen, die Geschichte so ein bisschen zu gliedern. Erst wird die offizielle Zeremonie beschrieben, in der die Israeliten zustimmen, Gottes Partner zu sein. Gott legt Bedingungen fest und übergib die an Mose auf diesem Berg. Bedingungen für diese Beziehung. Angefangen bei den 10 Geboten. Die ersten beiden Gebote sind, du sollst keinen anderen Göttern deine Treue schenken und keine Götzenbilder von mir, deinem Gott, machen. Scheint eigentlich relativ einfach und übersichtlich, oder? Da ist ein Gott, der die ganze Welt geschaffen hat und der bietet dir einen Bund an. Und dafür hast du ein paar Regeln zu befolgen. Aber es klingt doch eigentlich ziemlich easy. Danach zeigt Gott Mose detaillierte Pläne, das ist der zweite Abschnitt, für den Bau eines heiligen Hauses, damit Gott unter ihnen wohnen kann, also mitten unter diesem Volk präsent sein kann. Und dann kommt eine lange Erzählung, wie dieser heilige Ort gebaut wird. Und genau zwischen diesem Plan von der Stiftshütte, von der wir auch hören, also diesem heiligen Haus Gottes, wo er unter dem Volk wohnt, mitten unter ihnen, und dem Bau dieses Ortes, genau dort finden wir diesen Abschnitt, diese Geschichte, in dem wir unsere Beschreibung finden, die wir eben über Gott gelesen haben. Die Geschichte beginnt damit, dass Mose auf den Berg steigt, um den Partnervertrag, den das Volk mit Gott schließen möchte, aufzuschreiben. Und währenddessen sind die Israeliten, also das Volk, am Fuß des Berges, und brechen diese ersten beiden Gebote, denen sie ja schon zugestimmt haben. Das ist doch total absurd. Sie brechen den Bund, während die Zeremonie, also der Bundesschluss, noch mitten im Gange ist. Also sie schaffen es nicht mal, diese Gebote zu halten, bis dieser Bundesschluss abgeschlossen ist. Gott ist, lesen wir, verletzt und zornig und er warnt Mose, dass dieser Verrat immer und immer und immer wieder passieren wird. Er rechnet damit, dass das Volk diese Abmachung immer wieder brechen wird, Gott untreu sein wird. Und er ist sogar fast bereit, die Sache abzubrechen. Aber was ist mit dem Versprechen, die Welt zu retten? Das Versprechen, das Gott Abraham damals gegeben hat. Genau das spricht Mose in diesem Moment auch an. Was wird Gott also tun? Soll er die Partnerschaft beenden? Was ja total gerecht wäre. Ich meine, wie gesagt, sie haben es nicht mal ausgehalten, ihm treu zu sein, bis die Zeremonie, dieser Bundesschluss abgeschlossen war. Oder ist er seinem Versprechen an Abraham treu und er ist gnädig? Schauen wir noch einmal die Worte an, mit denen wir begonnen haben. Dann werden wir sehen, dass diese für uns schwer zu ertragende Spannung zwischen Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gerechtigkeit oder seinem Zorn genau da drin zu entdecken ist, in diesem Vers. Okay, die Beschreibung beginnt mit Gott, barmherzig und gnädig. In Hebräisch besteht diese Zeile aus drei Wörtern, die sich reimen. Und die Zeile reich an Treue, an Güte und Treue passt zur ersten. Auch hier sind drei hebräische Wörter. Sie sind quasi wie eine Klammer für die fünfte Eigenschaft. Die fünfte Eigenschaft langmütig, also geduldig. Mit langem Atem, kann man auch sagen. Das ist die erste Hälfte der Beschreibung. Dann kommt die zweite Hälfte. Gott erweist Gnade über tausende Generationen hin und wird der Menschheit gegenüber loyal bleiben, egal was passiert und egal wie oft sie sich gegen ihn auflehnen, indem er Schuld und Vergehen und Sünde vergibt. Aber Gottes Vergebung bedeutet nicht, und das lesen wir dann im zweiten Abschnitt, dass wir Menschen tun können, was wir wollen. Wir lesen, er lässt die Sünde keineswegs ungestraft, sondern verfolgt die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation. Was heißt das in die dritte und vierte Generation? Nun, es bezieht sich auf Generationen von Menschen, die Rebellion gegen Gott gelebt haben, genauso wie ihre Vorfahren, die also diese Schuld immer wieder wiederholen. den Bund brechen, Gott untreu sind. Keine Generation ist besser als die andere. Alle laden Schuld auf sich. Das heißt aber nicht, dass wir Angst haben müssen, dass Gott jetzt uns für unsere Fehler unsere Enkel und unsere Kinder bestraft oder dass wir bestraft werden für die Fehler unserer Eltern oder Großeltern. Gottes hier beschriebener Zorn ist eine Reaktion auf die selbstsüchtige und zerstörerische menschlichen Entscheidungen. Und dieser Zorn hat seine Wurzel in der Liebe Gottes. Steile These, oder? Ich will ein bisschen erklären, was ich damit meine. Genauso wie du wütend werden würdest über Ungerechtigkeit oder mutwillige Zerstörung, genauso ist auch Gottes Zorn eine Reaktion auf das Böse, das seinen menschlichen Ebenbildern angetan wird oder von ihnen ausgeht. Gott wäre nicht gut, wenn er sich nicht über das Böse ärgern würde. Dann wäre er gleichgültig. Oft erlebe ich in christlichen Kreisen, dass Wut und Zorn ausschließlich etwas Schlechtes ist. Wir unterdrücken oder versuchen, diese Emotionen zu unterdrücken, weil wir glauben, dass sie im Kontrast zu der Liebe stehen, der wir ja nacheifern wollen. Aber wenn Gottes Zorn ihren Ursprung in der Liebe hat, dann ist dieses Verhalten, dieses Denken, dass Wut und Zorn immer was Negatives ist, ein Trugschluss. Wenn wir Ungerechtigkeit sehen, dann dürfen wir empört aufschreien. Ja, wir dürfen wütend sein und wir sollen es sogar. Denn sonst begegnen auch wir Ungerechtigkeit mit Gleichgültigkeit. Wenn du jemanden liebst und du siehst, jemand und dieserjenige wird verletzt oder ungerecht behandelt, dann ist es gut, dass wir diese Empörung in uns spüren. Gott spürt diese Empörung auch, wenn dir Ungerechtigkeit widerfährt. Und er spürt diesen Zorn auch, wenn du jemandem anders Ungerechtigkeit antust. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Aber eins ist auffällig in diesem Vers. Beachte die geringe Zahl von Generationen im Gegensatz zu der großen Zahl von Generationen. Gottes Liebe zu Tausenden und bis in die dritte und vierte Generation. Die Gerechtigkeit, der Zorn Gottes steht also im Unverhältnis zu Gottes Liebe. Wichtig zu begreifen an dieser Stelle ist, dass Liebe und Gerechtigkeit sich nicht gegeneinander richten. Die Gerechtigkeit kommt aus der Liebe. Ich möchte Gerechtigkeit für jemanden, weil ich ihn lieb habe. Wenn er mir gleichgültig ist, ist es mir auch egal, was mit ihm passiert. Aber Gott ist es nicht egal, was mit uns passiert. Er möchte für uns Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit genauso wie Liebe ist Teil seines Wesens. Man kann also diese Eigenschaften Gottes nicht gegeneinander ausspielen. Auch das habe ich immer schon wieder erlebt in Diskussionen und Gesprächen. Da gibt es dann Leute, die sagen, Gott ist die vollkommene Liebe. Und das stellen sie so dar als die einzige Eigenschaft. Das ist eine der Kerneigenschaften Gottes. Das ist super und deswegen reden wir da so viel darüber. Und Gott ist die Liebe. Aber man kann nicht sagen, als Gegenseite, Gott ist Gerechtigkeit und das ist die höchste Eigenschaft Gottes. Nein, auch das ist ein Teil des Wesens Gottes. Man kann diese beiden nicht gegeneinander ausspielen. Sie gehören zusammen, untrennbar, miteinander verbunden. Also auch wenn Gott langmütig ist, gnädig und treu, wenn er immer wieder vergibt, obwohl wir den gleichen Mist jeden Tag wieder verzapfen und er weiß genau, dass wir den Bund wieder brechen und er trotzdem uns wieder mit offenen Armen empfängt, ist er trotzdem gleichzeitig gerecht. Ja, strebt nach Gerechtigkeit, fordert von uns Gerechtigkeit und genauso andersherum. Nur weil Gott gerecht ist, heißt er nicht, dass er kein liebender Vater sein kann, ganz im Gegenteil. Dass Gott gerecht ist und nach Gerechtigkeit strebt, folgt daraus, weil Gott ein liebender Vater ist und das Beste für uns möchte. Diese Frage, wie geht ein treuer und loyaler Gott mit einem rebellischen Volk um? Das ist der Kern dieser Beschreibung. Das ist der Kern dieser Geschichte, die wir eben gehört haben von den Israeliten an diesem Berg. Und eigentlich ist es genau die gleiche Herausforderung, vor der Gott steht in der gesamten biblischen Erzählung und bis heute. Denn wir Menschen, wir sind genauso wie die Israeliten damals, brechen den Bund mit Gott immer und immer wieder durch die Fehler, die wir tun, durch die Ungerechtigkeit, die wir bringen. Noch ein letzter Gedanke über das Wesen Gottes. Alles, was wir über Gott wissen oder zu wissen glauben, ist immer nur Stückwerk. Das heißt, es ist unvollständig, es ist begrenzt, so wie wir am Anfang schon festgestellt haben. Sich das einzugestehen, ist entscheidend, wenn wir Gott wirklich kennenlernen wollen, so wie er ist. Wie wir über Gott denken und reden, ist abhängig davon, was wir gehört haben über ihn, was wir gelesen haben über ihn, welche für persönliche Erfahrungen wir mit Gott gemacht haben oder generell in unserem Leben, in welchem Umfeld wir groß geworden sind, in der Gemeinde, die wir aufgewachsen sind, in der Familie, auch die Kultur, das Land, in dem wir leben, spielt alles eine Rolle, wie wir Gott verstehen, wie wir Gott erleben, wie wir Gott sehen und dann auch, wie wir über ihn reden. All das ist unvollständig. Und unser Gottesbild kann sich auch über die Zeit verändern. Und das war damals auch schon so. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch schon mal so ergangen ist, wenn du in der Bibel liest oder wenn du Geschichten hörst aus der Bibel, dass du immer das Empfinden hast, irgendwas passt hier nicht zusammen. Gerade wenn wir das Neue und das Alte Testament, also den ersten und den zweiten Teil der Bibel, angucken. Ob du den Gedanken nachvollziehen kannst beim Lesen oder beim Hören von diesen Geschichten, wo irgendwie habe ich das Gefühl, Gott ist ein anderer Gott im ersten Teil der Bibel als im anderen Teil der Bibel. Auch die biblischen Autoren hatten unterschiedliche Vorstellungen von Gott, haben einen unterschiedlichen Fokus auf gewisse Dinge, haben Dinge unterschiedlich wahrgenommen und erlebt durch ihre Erfahrungen. Und dadurch entsteht so eine scheinbare Spannung im Wesen Gottes. Und hinzu kommt noch, dass wir menschlich begrenzt sind, dass wir unser eigenes Verständnis haben von gewissen Begriffen, weil wir kulturell geprägt worden sind. Wir müssen lernen, diese Spannung auszuhalten und mit ihnen umzugehen. Und uns einzugestehen, dass unser Gottesbild vielleicht nicht das Gottesbild ist von unserem Gegenüber. Ich bin davon überzeugt, dass wir im Raum unterschiedliche Gottesbilder haben. Und das ist nicht schlecht, das ist was Gutes. Denn wir können einander von unserem Gott, von unserem Jesus erzählen und voneinander lernen und diesem Ideal, von diesem großen Gott, so wie er wirklich ist, dadurch immer näher kommen. Bei all diesen Spannungen und Schwierigkeiten und diesem Nicht-zu-fassen-Sein gibt es doch einen Maßstab, den wir immer anlegen können. Auch wenn wir Gott als Mensch nie vollkommen begreifen werden können, haben wir doch jemanden, der sehr, 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 sehr nah rankommt in unseren Vorstellungen und diesem vollständigen Bild von Gott. Denn es ist Jesus, der ja Gott selbst ist. Jesus, der Mensch geworden ist, um für uns erlebbar zu werden. Und er sagt selber über sich in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, sieht den Vater. An Jesus können wir also am besten, am allerbesten sehen, wie Gott selbst ist. Wenn du dir unsicher bist mit deinem Gottesbild, dann schau auf Jesus. Schau, wie er die Situation gelöst hat. Schau, wie er gehandelt hat, wie sein Wesen beschrieben wird. Dann weißt du, wie Gott ist. Wie Gott war und wie Gott auch immer noch ist. Und wir wollen die nächsten Wochen ein bisschen länger in dieses Thema von Gotteswesen eintauchen, uns damit beschäftigen, indem wir diese fünf Eigenschaften aus dieser Beschreibung näher beleuchten. Und wir werden sehen, dass jede einzelne Eigenschaft davon uns tiefer in Gottes Wesen hineinführt und auch tiefer hineinführt in die Geschichten der Bibel. Gott bietet dir an, ihn kennenzulernen, ihm nahe zu kommen. Und das ist so was Besonderes. Und nicht nur das. Gott schließt damals, wie wir gehört haben, mit den Israeliten am Berg Sinai diesen Bund, obwohl er weiß, dass sie ihm untreu sein werden, auf ganzer Linie versagen werden, und trotzdem reicht Gott ihnen die Hand. Einen solchen besonderen Bund bietet Gott auch dir an in Jesus. Er schickte seinen Sohn als Mensch auf diese Erde und ließ ihn sterben für unsere Vergehen, damit wir einen Neuanfang machen. Er besiegte den Tod, damit du deine Lasten, deine Schuld, alles, was dir schwer auf dem Magen liegt, auf den Schultern liegt, ablegen kannst. Symbolisch am Kreuz. Genau das feiern wir beim Abendmahl. Im Abendmahl sagen wir immer wieder Ja zu diesem Bund, Ja zu diesem Gott, Ja zu diesem guten Gott, zu dieser ausgestreckten Hand, zu dieser rettenden Hand und zu diesem Neustart. Das durften die Israeliten damals immer wieder erleben und das dürfen wir heute ganz praktisch erleben im Abendmahl.